Shalom, ihr Lieben. In der heutigen Folge werden wir uns hauptsächlich zwei Dinge genauer anschauen. Das eine haben wir uns schon lange nicht mehr angesehen und das andere hatten wir erst in der letzten Folge besprochen. Was genau was ist, werdet ihr gleich sehen. Also holt eure Bibeln raus, denn es geht direkt los. Überall Jeschua. Vielleicht habt ihr euch beim ersten Kapitel der heutigen Portion gedacht,
was hat das mit der jungen roten Kuh auf sich? Das liest sich irgendwie seltsam.
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zuerst einen Vers aus dem Psalmen durchlesen. Dort geht es um eine Prophezeiung über unseren Messias, Jeschua. Psalm 40, Vers 8. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Durch diesen Vers dürfen wir verstehen, dass in der Heiligen Schrift über unseren Messias Jeschua geschrieben wird. Wo genau? Eigentlich überall. Denn wie wir in all den vergangenen Portionen gesehen haben, finden wir ihn und sein Erlösungswerk überall in der Tora wieder. Sei es wie zuletzt in den Festen oder wie zuvor in den Opfern. Oder wie zu Beginn bei Josef oder bei der Arche. Überall sind göttliche Sinnbilder auf den Sohn Gottes versteckt. Ihr könnt euch ja sicherlich noch an eure Wörter der Bibelkarte zum Thema Sinnbild erinnern. Diese Karte werdet ihr gleich brauchen, denn heute sind gleich zwei wichtige Sinnbilder auf unseren Erretter Jeschua versteckt. Solltet ihr also nicht mehr ganz genau wissen, was ein Sinnbild ist, zückt eure Karte mit der Nummer W14 und frischt euer Gedächtnis auf. Denn die beiden Sinnbilder in der heutigen Portion sind so wichtig, dass sie extra im Neuen Testament für uns erklärt werden. Daher wollen wir dem Vorbild des NTs folgen und euch diese beiden Sinnbilder genauer erklären. Besser gesagt, wir werden sie euch vom NT selbst erklären lassen, indem wir euch Verse dazu zeigen. Das erste Sinnbild der heutigen Portion ist die junge rote Kuh. In ihr sind gleich vier weitere Sinnbilder versteckt, die sich alle auf unseren Herrn Jeschua beziehen. Nämlich erstens, die Kuh wurde außerhalb des Lagers geschlachtet. 4. Mose 19, Vers 3. Gebt die junge rote Kuh dem Priester Eleazar. Er soll sie außerhalb des Lagers führen und dort schlachten lassen. Dazu der Vers aus dem NT, Hebräer 13, Vers 12. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt. Zweitens, die rote Kuh musste fehlerlos sein. 4. Mose 19, Vers 2. Dies ist die Gesetzesbestimmung, die der Allmächtige erlassen hat. Sage den Israeliten, dass sie dir eine rote Kuh bringen sollen, die fehlerlos ist. Dazu wieder eine Stelle aus dem NT, Hebräer 9, die Verse 13 bis 14. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur äußerlichen Reinigung, wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst Gott als fehlerloses Opfer für unsere Sünden dar. Er reinigt unser Gewissen von toten Taten. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Hier in diesen Versen haben wir auch gleich das dritte Sinnbild gelesen. Es ist die Reinigung. Denn das Blut Christi reinigt unser Gewissen von toten Taten, so wie die Asche der jungen Kuh äußerlich reinigt, wenn man einen Toten berührt hat. Und der vierte und letzte Punkt ist, ihr wisst ja, dass es eine schwere, schwere Sünde ist, wenn man im unreinen Zustand zum Zelt Gottes gegangen ist. So ist es natürlich auch hier, wenn man mit dem Tod in Berührung kommt. Wir lesen dazu in 4. Mose 19, Vers 20, jeder aber, der sich an einer Leiche verunreinigt und sich nicht auf die vorgeschriebene Weise reinigt, hat sein Leben verwirkt und muss aus der Gemeinde ausgestoßen werden, denn er hat das Heiligtum des Allmächtigen verunreinigt. Weil er nicht mit dem Reinigungswasser von der Asche der jungen roten Kuh besprengt wurde, bleibt er unrein. Hier ist das Sinnbild auf Jeschua folgendes. Wie in jener Zeit niemand ohne die Reinigung durch die Asche der jungen roten Kuh in die Anwesenheit Gottes kommen konnte, wird auch in der Ewigkeit niemand ohne die Reinigung durch das Blut Jesu in die Anwesenheit Gottes kommen können. Hebräer 10, Vers 19. Deshalb, liebe Brüder, können wir jetzt zuversichtlich in das Heiligtum hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Man könnte auch sagen, der Weg zu unserem himmlischen Vater und das ewige Leben sind nur durch Jeschua möglich. Nur durch sein Werk am Kreuz entkommt man dem Tod. Ganz genau so wie im zweiten Sinnbild dieser Portion. Wir lesen dazu zuerst die Stelle in der Tora, 4. Mose 21, die Verse 8 bis 9. Da sprach der Allmächtige zu Mose: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Dieses Ereignis greift unser Erretter Jeschua auf und enthüllt für uns klar und deutlich das Sinnbild hinter der erhöhten Schlange. Johannes 3, die Verse 14 bis 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ihr seht, wie klar hier das Sinnbild ist, nämlich, damals blickte man auf die bronzene Schlange am Stab und durfte so weiterleben, jetzt gucken wir auf Jeschua am Kreuz und dürfen so ewig leben.
Voll cool, aber ihr sagt ja immer, dass das Wichtigste die praktische Anwendung ist. Jetzt haben wir das gelernt, aber was davon können wir praktisch anwenden?
Sehr viel. Erst recht, weil ihr Kinder und Jugendliche euch Dinge meist viel besser bildlich vorstellen könnt, als wir Erwachsene.
Aber was sollen wir uns denn bildlich vorstellen?
Zum Beispiel das hier. Ihr habt ja gerade gelernt, dass das Blut Jeschuas uns reinigt. Es reinigt uns nicht nur von Sünde, toten Taten und so weiter, sondern es hat die Kraft, uns von allem Möglichen zu reinigen. So zum Beispiel auch von unreinen Gedanken.
Und was zum Beispiel können alles unreine Gedanken sein?
Zum Beispiel, wenn man neidisch ist, lüsterne Gedanken hat, sich unschöne Sachen ausdenkt und so weiter.
Und wie reinigt man sich davon?
Indem ihr das Sinnbild anwendet, was ihr soeben gelernt habt. Das heißt, die Menschen damals hatten ja den Vorteil, dass sie die bronzene Schlange am Stab sehen konnten. Wir können Jeschua am Kreuz nicht sehen, aber wir können uns ihn für uns leidend am Kreuz vorstellen. Anders gesagt, so wie die Menschen damals die Schlange auf der Stange angeblickt hatten und gerettet wurden, so können wir uns Jeschua am Kreuz vorstellen und so von unseren unreinen Gedanken gerettet werden. Wir können im Gebet unseren himmlischen Vater darum bitten, dass er uns durch das Blut seines kostbaren Sohnes von unseren unreinen Gedanken befreien soll. Für immer. Versucht diese praktische Anwendung des Sinnbilds mal aus. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, wie ihr das Gelernte in eurem Alltag tun könnt. Denkt einfach mal gemeinsam mit euren Eltern darüber nach. Oder, wie ihr ganz am Anfang gelernt habt, sinnt gemeinsam mit euren Eltern über dieses Thema nach. Die Zunge und die Pusteblume, Teil 2. So wie beim letzten Lehrblock fangen wir auch diesen hier mit einem Psalm an. Auch er wird uns viel über das verraten, was in der heutigen Portion passiert ist. Denn vielleicht habt ihr euch wie bei der roten Kuh gefragt:
Ich verstehe das nicht ganz mit der Situation bei dem Wasser aus dem Felsen. Was war da Moses Fehler? Er hat doch genau das getan, was Gott ihm befohlen hatte, oder nicht?
Nein, er hatte tatsächlich nicht das getan, was Gott ihm gesagt hatte. Denn der Allmächtige befahl ihm, dass er zu dem Felsen reden solle, aber Mose schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Aber das war nicht das Einzige, was er falsch gemacht hatte.
Und was war das andere?
Für die Antwort schauen wir uns jetzt den zuvor erwähnten Psalm an. Er verrät uns, was der eigentliche Fehler von Mose war. Psalm 106, die Verse 32 bis 33. Auch bei der Felsenquelle von Meriba forderten die Israeliten Gottes Zorn heraus und brachten Mose damit in Bedrängnis. Sie hatten ihn so sehr gereizt, dass er redete, ohne zu überlegen. Hier lesen wir, dass Mose durch seine Geschwister sehr gereizt war und dass er unüberlegt redete. Er sagte nämlich, als er sich gemeinsam mit Aaron und den Israeliten vor dem Felsen versammelte, »Passt gut auf, ihr Widerspenstigen, können wir für euch aus diesem Felsen Wasser hervorkommen lassen?« Und er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen den Felsen. Da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das steht geschrieben in 4. Mose 20, 10-11. Hier können wir sehen, dass Mose sagte bzw. das Volk fragte, ob er und Aaron für sie Wasser aus dem Felsen hervorkommen lassen können. Er fragte aber nicht, ob Gott für sie Wasser aus dem Felsen hervorkommen lassen kann. Sie hatten also beim Volk den Anschein erweckt, dass sie das Wunder mit dem Wasser machen können. Oder anders ausgedrückt, sie hatten dem Volk nicht deutlich gemacht, dass es Gottes Wunder ist, das Wasser aus dem Felsen hervorbringt. Die Worte des Allmächtigen bestätigen diese Tatsache direkt im nächsten Vers, 4. Mose 20, Vers 12. Der Allmächtige aber sagte zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht vertraut und den Israeliten nicht meine Heiligkeit deutlich gemacht habt, sollt ihr mein Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen geben werde. Durch diesen Vers haben wir nun die Antwort auf die Frage, warum war die Situation mit dem Wasser aus dem Felsen so schlimm für Gott? Mose hatte doch genau das getan, was Gott ihm befohlen hatte, oder nicht? Jetzt könnt ihr sicherlich besser verstehen, was da alles falsch gelaufen war. Und wenn ihr jetzt dazu noch den Bibelfilm im Kopftrick aus den letzten Folgen nutzt, dann werdet ihr alles noch besser verstehen. Was genau wir damit meinen, wollen wir euch kurz zeigen. Direkt zu Beginn des Kapitels lesen wir ja davon, wie das Volk mal wieder an Mose rummoserte. Wie ihr wisst, war das nicht das erste Mal gewesen. 4. Mose 20, die Verse 2-3. Als das Volk aber kein Wasser mehr hatte, rotteten sich die Leute gegen Mose und Aaron zusammen. Und das Volk machte Mose Vorwürfe. Direkt danach erhielt Mose von Gott den Befehl, zu dem Felsen zu sprechen, damit Wasser aus ihm hervorkommt. Das wollte Mose dann auch machen, aber durch die Stelle aus dem Psalmen wissen wir, dass das Rumgemecker seiner Geschwister Mose extrem gereizt hatte. Jetzt stellt euch vor, wie er in diesem gereizten und genervten Zustand an den Felsen ging und laut 4. Mose 20,10 Folgendes rief. Passt gut auf, ihr Widerspenstigen. Können wir für euch aus diesem Felsen Wasser hervorkommen lassen? So auf die Art, ich hab genug von eurem Rumgemecker an mir. Passt jetzt gut auf, was ich machen werde. Dann hob er den Stab und schlug zweimal damit gegen den Felsen. Auch hier stellt euch das alles wieder bildlich vor. Stellt euch zum Beispiel jemanden gereizten und wütenden vor, der genug von etwas hat, ausholt und zuschlägt und so seiner Wut freien Lauf lässt. Durch diesen Bibelfilm im Kopftrick versteht ihr vielleicht jetzt noch besser, was damals alles passiert ist und könnt so noch besser eure Frage selbst beantworten.
Ich verstehe das nicht ganz mit der Situation bei dem Wasser aus dem Felsen. Was war da Moses Fehler? Er hat doch genau das getan, was Gott ihm befohlen hatte, oder nicht?
So. Nachdem wir euch eure Frage beantwortet haben, dürfen wir nun auch eine Frage an euch stellen. Es ist dieselbe Frage, die ihr uns im Lehrblock zuvor gestellt habt, nämlich, was könnt ihr aus all dem gerade Gelernten praktisch für euer Leben umsetzen? Denkt mal darüber nach. Tauscht euch dazu auch mit euren Eltern aus, ehe wir uns gleich zu der Frage ein paar Weisheiten aus der Heiligen Schrift ansehen. So. Seid ihr soweit? Dann schauen wir uns mal an, was zum Beispiel Salomos gottgegebene Weisheit zu unserem Thema zu sagen hat. Zuerst ein Vers, der darauf eingeht, dass wenn man im Zorn Dinge sagt und tut, man auch die Folgen dafür tragen muss. Sprüche 19, Vers 19. Wer je zornig ist, muss die Strafe dafür bezahlen. Falls ihr nicht genau wisst, was Jähzorn bedeutet, wollen wir es für euch ein wenig umschreiben. Es bedeutet so viel wie schnell aggressiv, leicht reizbar, hitzköpfig, sofort auf 180, unkontrolliert wütend und so weiter. Obwohl all das Mose eigentlich überhaupt nicht war, brachten ihn seine Geschwister dennoch dazu, dass er in diesem Moment so reagierte. Dabei hätte er, auch wenn das leichter gesagt als getan ist, weiterhin ruhig bleiben müssen. Auch dazu ein biblischer Spruch aus Sprüche 14, Vers 29. Ein Mensch, der ruhig bleibt, zeigt, dass er Verstand hat. Wer aber je zornig ist, begeht große Dummheiten. Wenn wir hier wieder die Umschreibungen für jähzornig einsetzen, dann sagt der Vers, wer schnell aggressiv, wer leicht reizbar, wer hitzköpfig, wer sofort auf 180 und so weiter ist, begeht große Dummheiten. Eine dieser großen Dummheiten könnte etwas sein, dass man gereizt und unüberlegt zu jemandem sagt und dadurch ihn oder sie verletzt. Ihr erinnert euch dazu bestimmt noch an die letzte Folge mit der Zunge und der Pusteblume. Da sagten wir euch, es gibt Dinge, die man nicht ganz wiedergutmachen kann. Vor allem Schäden und Verletzungen, die wir mit unserer Zunge verursachen. Und wie ihr vielleicht schon in euren jungen Jahren erkannt habt, verletzen wir Menschen andere Menschen am ehesten, wenn wir gereizt, aggro, wütend oder dergleichen sind. Und wie? Indem wir eben unüberlegt Dinge sagen, die bei anderen Wunden hinterlassen. Darum sei jeder Mensch schnell bereit, zuzuhören, aber lasse sich Zeit, ehe er redet oder zornig wird. Denn der Zorn des Mannes tut nicht Gottes Gerechtigkeit. Das steht geschrieben in Jakobus 1, die Verse 19 bis 20. Und was denkt ihr? Bei was geschehen die allermeisten Ungerechtigkeiten? Und bei was begeht man am schnellsten Dummheiten? Genau, bei einem Streit. Wenn wir uns streiten, stellen wir die mitgrößten Dummheiten an. Daher steht auch dazu in Sprüche 20, Vers 3 geschrieben, ein Ehrenmann vermeidet Streit, aber ein Dummkopf streitet sofort los. Wenn man jetzt diesen Spruch und den aus 14,29 miteinander verbindet, kann man sagen, im Streit neigen wir, wenn wir aggressiv, gereizt, genervt oder wütend sind, am ehesten dazu, Dummheiten und verletzende Sachen zu sagen. Auch wenn wir uns dann entschuldigen, kann es sein, dass diese böse Zunge Wunden hinterlassen hat, die man nicht einfach so durch eine Entschuldigung wiedergutmachen kann. Denkt dabei wieder an unsere Geschichte mit der Pusteblume. Wir können es nicht beweisen, aber wir behaupten einfach mal, dass die meisten Verletzungen, die Menschen anderen Menschen zufügen, durch die Zunge verursacht werden. Da wir unsere Nächsten aber nicht verletzen, sondern lieben sollen, ist dieses ganze Thema extrem wichtig für uns alle. Daher sagten wir auch beim letzten Mal, dass die Gemeinschaftskarte eigentlich eine total wichtige Aufgabenlehre fürs Herz, Wahn, Gott mag nicht und Gemeinschaftskarte in einem ist. Denn das Kontrollieren eurer Zunge müsst ihr als heilige Aufgabe ansehen, von klein auf. Es muss euch von klein auf in euer Herz übergehen, dass Gott uns vor unserer bösen Zunge warnt und es überhaupt nicht mag, ja sogar hasst, wenn wir damit böse Dinge tun. Und als Zusatz in dieser Folge kommt eben noch hinzu, dass wir diese bösen, unüberlegten und verletzenden Worte am ehesten aussprechen, wenn wir gereizt, genervt, wütend oder dergleichen sind. Daher solltet ihr über diesen wichtigen Zusatz zu eurer Gemeinschaftskarte vom letzten Mal mit euren Eltern reden. Schaut, ob und wer sich leicht reizen lässt und dann unüberlegt redet. Und wenn in der Vergangenheit schon irgendwie jemand jemanden durch Worte verletzt hat, dann nehmt noch eure Gemeinschaftskarte zum Thema Wiedergutmachung dazu. Helft euch gegenseitig in eurem Alltag und Familienleben, dass ihr alle ruhiger, gelassener und kontrollierter werdet. Achtet von klein auf darauf und bittet eure Eltern um Hilfe. Und wenn es sein muss, helft auch ihr ihnen, wenn sie gereizt sind. Sprecht ihnen gut zu und sagt ihnen in Demut, dass unser Gott das nicht mag. Zum Abschluss der heutigen Folge geben wir euch noch einen Vers mit auf den Weg und wünschen euch Gottes Segen bei euren Familiengesprächen. Bitte nehmt diesen Punkt sehr ernst, denn wie gesagt, unüberlegt ausgesprochene Worte können fürchterlichen Schaden anrichten, der lange, lange zum Heilen braucht. Möge unser himmlischer Vater uns allen bei diesem schwierigen Punkt helfen und von innen heraus verändern, sodass diese Worte auf uns zutreffen mögen. Kolosser 3, Vers 12. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld.